HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Keine Millionen mehr für die Kirche. Die Ablösung der Staatsleistungen. An der Seite der Eltern. Notfallseelsorger bei Kindstod. Und unser Sonntagsthema. Der Wind, das himmlische Kind. Vom Leben in stürmischen Zeiten. Die beiden großen Kirchen in Deutschland bekommen als Folge der Säkularisation von 1803 sogenannte Staatsleistungen. Das sind immerhin rund 500 Millionen Euro jährlich, die auf ganz alte Rechtsverpflichtungen des Staates nach der Enteignung der Kirchen im 19. Jahrhundert zurückgehen. Diese jährlichen Zahlungen sollen nun 200 Jahre danach endlich beendet werden. Das schreibt schließlich auch die Verfassung vor. Allerdings stellen sich einige Probleme dabei. Nicht zuletzt müsste der Staat fast 10 Milliarden Euro aufwenden, um die alten Ansprüche ganz abzugelten. SPD und CDU wollen nicht so recht ran an das Thema, aber die Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag, die haben am Freitag einen Vorschlag gemacht, wie die Staatsleistungen abzulösen wären. Matthias Bertsch berichtet.
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. So heißt es in Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung, der ins Grundgesetz übernommen wurde. Doch Jahr für Jahr erhalten die beiden großen Kirchen weiterhin staatliche Gelder in Millionenhöhe. Eine Grundlage dafür ist der sogenannte Reichsdeputationshauptschluss von 1803, in dem kirchliches Vermögen säkularisiert wurde und der Staat die Finanzierung der Kirchen übernahm. Diese Staatsleistungen abzulösen und damit dem Verfassungsauftrag nachzukommen, sei überfällig, machte Stefan Ruppert deutlich. Der kirchenpolitische Sprecher der FDP stellte den gemeinsam mit Grünen und Linken erarbeiteten Entwurf eines Grundsätzegesetzes vor.
Er will die vor 1919 angefallenen Staatsleistungen ablösen. Und zwar orientiert er sich an dem Äquivalenzprinzip. Wir haben den in der Literatur regelmäßig auch auftauchenden Satz des 18,6-fachen bei der Zahlung vorgesehen. Die Zahlungen liegen so etwa bei 550 Millionen Euro und verteilen sich föderal sehr unterschiedlich. Es gibt Hamburg oder Bremen, die gar keine Staatsleistungen bekommen, die Kirchen dort. Und es gibt Länder mit ausgesprochen hohen Staatsleistungen.
Um den unterschiedlich hohen Staatsleistungen gerecht zu werden, habe man bewusst nur Grundsätze formuliert. Die Umsetzung müsse auf Ebene der Bundesländer stattfinden, da diese die Staatsleistungen und die Ablösesumme finanzieren müssen. Innerhalb von 5 Jahren sollen die Länder, in Absprache mit den Landeskirchen, Gesetze erarbeiten, welche konkrete Summe bezahlt werden soll und in welchen Raten. Spätestens nach 20 Jahren muss die Ablösung jedoch abgeschlossen sein.
Kurzfristig wird es teurer, langfristig wird es günstiger. Und wer also kurzfristig denkt, der denkt vielleicht, ach, ist aber so teuer. Und wer langfristig denkt, der denkt vielleicht ein bisschen mehr in der Kategorie, irgendwann ist es auch für den Steuerzahler in meinem Land gut und auch für die Flexibilität der Haushalte.
Aber man müsse langfristig denken, machte Christine Buchholz von den Linken deutlich. Sie erinnerte daran, dass ihre Partei bereits vor gut 7 Jahren einen Gesetzentwurf zur Ablösung der Staatsleistungen im Bund eingebracht habe, der allerdings abgelehnt wurde.
7 Jahre später sind weitere 3,5 Milliarden Euro an Staatsleistungen geflossen, ohne dass es bisher eine Perspektive der Ablösung gibt. Und deswegen, glaube ich, müssen sich diejenigen, die sich halt nicht gemeinsam an einen Tisch setzen wollen, dann die Frage auch gefallen lassen aus der Öffentlichkeit, ob sie diesen Zustand weiter aufrechterhalten wollen oder nicht.
Diese Kritik richtete sich an die Regierungsparteien. CDU und SPD hätten sich trotz Einladung geweigert, sich an der Erarbeitung des Grundsätzegesetzes zu beteiligen. Im Gegensatz dazu signalisieren die beiden Kirchen prinzipiell Gesprächsbereitschaft. Allerdings müsse man über den Faktor 18,6 noch einmal reden, so der Bevollmächtigte des Rates der EKD, Martin Dutzmann.
Für uns ist etwas anderes entscheidend, nämlich dass in dem Gesetzentwurf das Äquivalenzprinzip festgehalten ist. Das heißt also, dass die Ablösung keine Enteignung werden wird, sondern dass man im Einzelnen gucken wird, was ist denn angemessen. Das aber kann nur auf Länderebene passieren.
Zunächst einmal aber soll der Entwurf für das Grundsätzegesetz im Bundestag eingebracht werden. Dies soll noch in diesem Monat geschehen.
Keine Millionen mehr für die Kirche, die Ablösung der sogenannten Staatsleistungen und die Probleme, die sich dabei stellen. Die Amokfahrt von Volkmarsen und der Tod des kleinen Jungen, der vor 2 Wochen in Homberg im Schwalm-Eder-Kreis in der Efze ertrunken ist, sie sind immer noch allgegenwärtig, diese Themen. Und vor allem für die Betroffenen natürlich, für Angehörige und Helfer sind solche Anschläge und Unglücke extreme Situationen. Situationen, die sie physisch und psychisch verarbeiten müssen. Hilfe bieten in solchen Fällen die Notfallseelsorger. Die speziell ausgebildeten Pfarrerinnen und Pfarrer helfen direkt vor Ort, meistens still und im Hintergrund. Und doch ist ihre Arbeit enorm wichtig. Rainer Janke hat 2 dieser stillen Helfer getroffen.
Anke Zimmermann ist Pfarrerin in Homberg-Efze und sie ist ausgebildete Notfallseelsorgerin. In dieser Woche hat sie das Notfalltelefon immer bei sich. Wenn dieses Handy klingelt, dann bedeutet das in der Regel nichts Gutes.
Wenn es klingelt, ahnt man, dass was Furchtbares passiert ist, setzt sich in Verbindung mit der anderen Kollegin und das Adrenalin schießt sofort hoch.
Auch vor 2 Wochen klingelte dieses Handy am frühen Samstagabend. Ein kleiner Junge war in die Efze gefallen, Suchtrupps im Einsatz, die Eltern verzweifelt und Anke Zimmermann als Notfallseelsorgerin gefragt.
Man bekommt ja einige Informationen schon über die Leitstelle, sodass man sich ein bisschen auf der Fahrt auch schon sortiert. Wir haben so ein bisschen Handwerkszeug und man hat seine Erfahrungswerte und dann geht man mit seinem Glauben und seinem gesunden Menschenverstand.
Die schrecklichen Vermutungen, sie wurden wahr. Der 4-Jährige überlebte den Sturz in den reißenden Bach nicht. Und Anke Zimmermann musste die Mutter und die Geschwister noch an der Unglücksstelle betreuen.
Indem man da ist. Und da war sie schon sehr erleichtert, dass sie nicht alleine mit dem Notarzt war, sondern dass jetzt jemand noch dabei war. Und hört, was sie sagen will und fragt und mit den Kindern spielt, das, was nötig ist.
Auch Pfarrerin Sabine Koch wurde als zusätzliche Notfallseelsorgerin herbeigerufen. Sie betreute den Vater des Jungen über Stunden bis zum frühen Morgen. Und dann muss auch sie das Erlebte irgendwie verarbeiten.
Dann erzählt man es vielleicht seiner Familie zu Hause, wenn das auch nicht der Fall ist. Dann haben wir aber auch da professionelle Unterstützung, haben Nachgespräche beim pastoralpsychologischen Dienst. Das geht auch für uns gut weiter.
Aber nicht nur für die Opfer und deren Angehörige sind Notfallseelsorger da, auch den Helfern helfen sie. Retter von Feuerwehr und Rettungsdiensten stehen bei einem solchen Einsatz unter enormer Anspannung, kennen vielleicht sogar die Familie, weiß Anke Zimmermann.
Während des Einsatzes ist denen klar, was sie tun müssen, aber natürlich geht das nicht unberührt an ihnen vorbei und die haben auch den Zugang zu professioneller Hilfe.
Das bestätigt auch Mirko Rinkert. Der stellvertretende Stadtbrandinspektor in Homberg hat gemeinsam mit seinen Kameraden schon viele Einsätze hinter sich, die belasten und die aufgearbeitet werden müssen.
Das sind belastende Sachen, die merkt man auch nicht immer direkt nach dem Einsatz. Manchmal kommt das auch erst eine Zeit später. Die Einsatzkräfte setzen uns danach zusammen, reden untereinander. Und das ist halt auch sehr vorteilhaft, dass wir auch die Notfallseelsorge ranziehen können.
Sabine Koch hat inzwischen die Ereignisse vom vorletzten Wochenende verarbeitet. Vergessen wird sie den Abend am reißenden Bach, aber wohl nie.
Die Bilder bleiben auch, aber es tut trotzdem gut, darüber zu sprechen. Immer wieder darüber zu sprechen mit Kollegen und dann wird's besser.
Und auch für Anke Zimmermann geht der Alltag weiter. Ihr nächster Einsatz als Notfallseelsorgerin wird bestimmt kommen. Aber bis dahin erfreut sie sich an den schönen Seiten ihres Berufs.
Es ist so, dass ich nächsten Sonntag 5 Kinder taufen werde. Also man ist ja wieder in anderen Zusammenhängen auch gefordert. Aber man trägt es eine ganze Zeit lang noch mit sich rum. So ist das.
Stille Hilfe im Notfall. Die Seelsorger, die an der Seite von Menschen stehen, die Extremes erleben mussten. Das war wieder eine teils recht windige Woche, rein meteorologisch gesehen. Doch windig war sie auch im übertragenen Sinn, denn die Stürme, die das Coronavirus in unserem gesellschaftlichen Leben weltweit aufwirbelt, die sind schon ohnegleichen. Aber Gegenwind stärkt den Charakter, Bewährung tut jetzt Not. Der Wind ist deshalb mein kleiner Sonntagsschwerpunkt hier in HR Info Himmel und Erde. Alle, die den Wind lieben, von Hause aus, die zieht es ja immer wieder mal ans Meer, denn dort weht er meistens kräftig. Und wer dort oben Fahrrad fährt, der weiß, dass es dann öfters mal auch ein Gegenwind ist, der einen dann auszehren kann. Aber ich möchte jetzt sprechen mit einem Mann, der den Wind liebt und der 25 Jahre auf einer Insel gelebt hat, auf Wangerooge. Kurt Weigel ist katholischer Priester und Buchautor. Er lebt inzwischen in der Nähe von Rüdesheim. Herr Weigel, auf der Insel ist der Wind ein ständiger Begleiter. Wenn man aus der Tür tritt, dann hat man sofort die Nase im Wind. Was für ein Verhältnis hat man zum Wind auf einer Insel?
Also wenn einer da lebt, dann sollte er ein Verhältnis haben, würde ich mal sagen.
Sonst kriegt
also
er eins.
Mir ging es so, ich liebe den Wind, so würde ich das mal sagen. Mhm. Und je mehr Wind, desto besser. Das hat was mit Kämpfen auch zu tun. Mhm. Kämpfen in der Natur oder mit der Natur oder so. Aber für mich ist das ein Erleben von Kraft oder so. Mhm. Als Theologe denkt man da auch an den Heiligen Geist. Und dann denke ich, ach mein Gott, es müsste also viel mehr Wind wehen, damit das Ganze, unsere Kirche, durchlüftet wird und also mehr Bewegung da hineinkommt. Also je mehr Wind da war, umso lieber war es mir, was für die Insel allerdings auch große Nachteile hat. Jetzt ist es in diesem Jahr wieder passiert vor kurzem, dass der ganze Strand weggeweht wurde durch die Strömungen und durch den Sturm eben. Ne? Mhm. Und dann muss aus dem Osten der Insel wieder der Sand hergeholt werden, was ein wirtschaftliches Desaster für die Insel ist. Und andererseits kann es dann passieren, dass in der nächsten Nacht oder am nächsten Tag wieder eine Sturmflut kommt und dann ist alles, wie man sagen kann, in den Sand gesetzt worden. Ne?
Sie haben gesagt, es kann eigentlich nicht genug sein, also je mehr, desto besser. Hat der Sturm Sie selbst auch mal geängstigt, diese Naturgewalt?
Nein. Mir persönlich nicht, aber ich weiß von vielen Leuten, dass ihnen das Angst macht, weil es wirklich gewaltig ist. Und da fühlt man sich auch klein, aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil ich mich dann als ein Teil dieser Natur empfinde und merke, Mensch, wie viel Kräfte draußen sind und wie viel Kräfte vielleicht auch in dir drin sind.
Das würde mich noch mal etwas genauer interessieren, Herr Weigel. Wenn draußen der Wind so richtig stürmt und manche Leute sagen ja, sie lieben das so, mal richtig durchgeblasen zu werden, dann kann man ja zwei verschiedene Erfahrungen machen. Entweder es zehrt, es kostet Kraft oder es kräftigt mich selbst.
Also zweites habe ich so erlebt. Mhm. Ne? Also es scheint so, dass es ganz grob zwei Sorten von Menschen gibt dabei. Ne? Die einen, die das lieben und dann wirklich in Bewegung kommen, herausgehen und mit dem Wind mal im Rücken und mal von vorne ihre Kräfte messen. Und die anderen, die lieber zu Hause bleiben und sagen, oh, wie schrecklich, was passiert da wohl noch alles und was fliegt einem entgegen? Das kann, wenn man am Strand entlang geht, dann kommt einem der Sand auf dem Boden entgegengeflogen. Es gibt wunderbare Bilder dabei und man spürt das, denn wenn ich barfuß gegangen bin, richtig wie Sandpapier.
Wunderschön, also ja, Sie lieben den Wind und am liebsten fast den Sturm.
Eine Geschichte vielleicht noch. Ich habe eine wunderbare Bekanntschaft mit einer alten Lehrerin, die erst als pensionierte Frau auf die Insel gezogen ist. Bei solch einer Sturmflut bin ich an die Promenade gegangen und die ist mir sozusagen in den Arm geflogen. Die wäre weggeflogen, wenn ich sie nicht aufgefangen hätte und wir haben uns aneinander festgehalten und so. Und ich kannte die bis dahin noch nicht, weil sie noch nicht lange auf der Insel war. Und das hat eine bis zum Ende ihres Lebens eine wunderbare Freundschaft gebracht. Kann einem der Wind auch noch zusammenfügen.
Die Nase im Wind, Kurt Weigel mit Winderfahrungen als langjähriger Inselpfarrer auf Wangerooge. Wir kümmern uns heute um den Wind und weil der Wind von Kindheit an für uns alle eine Erfahrung ist, die man leicht auf das Leben übertragen kann, deshalb gibt es auch sehr viele Sprichworte, die sich mit dem Wind beschäftigen. Wir sprechen von den Stürmen des Lebens und im Moment hat man ja tatsächlich den Eindruck, dass wir von allen Seiten hauptsächlich Gegenwind bekommen. Darüber spreche ich jetzt mit Bettina Stackelberg. Sie ist Coach und Autorin in München. Es gibt ja das Sprichwort zum Wind, das ganz interessant ist und auf dem wir jetzt ein bisschen rumkauen wollen. Rückenwind stärkt die Talente, Gegenwind den Charakter. Frau Stackelberg, bleiben wir mal beim Rückenwind. Was gibt uns denn eigentlich aus psychologischer Sicht vor allen Dingen Rückenwind?
Also ich glaube, der entscheidende erste Schritt dafür, dass wir Rückenwind bekommen, ist, dass wir uns das erlauben. Das heißt, dass wir uns erlauben, stark sein zu dürfen, glücklich sein zu dürfen, gestärkt sein zu dürfen. Weil ich glaube, erst dann sorgen wir dafür, dass wir dann zum Beispiel auch Unterstützung von außen bekommen, dass wir die richtigen Menschen finden, die uns Rückenwind geben oder dass wir uns die richtige Umgebung suchen, wo es eben nicht Wind von vorne, sondern vor allem Rückenwind gibt.
Das heißt also, wir tun uns manchmal gar nicht so leicht dabei, uns diesen Rückenwind zu erlauben, also diese günstigen Umstände für unser Leben?
Naja, es gibt ja, und ich glaube, die kennen wir alle, es gibt ja viele Menschen, die sind schon ganz gerne Opfer. Also die haben es gar so schwer und es ist schwierig und Arbeit ist Blut, Schweiß und Tränen. Ich erlebe das im Coaching immer wieder. Also dieses, ja, ich darf stark sein, es darf mir gut gehen oder ich darf es auch leicht haben und ich darf auch Zeiten haben, wo ich überhaupt nichts zu jammern habe. Das ist gar nicht so selbstverständlich und deshalb wirklich der erste Schritt.
Was brauche ich denn, um ja in schwierigen Situationen, wenn der Wind von vorne bläst, dem gewachsen zu sein? Was ist da vor allen Dingen wichtig?
Also zum einen natürlich das viel zitierte Wort Resilienz. Das heißt, ich muss mir Handwerkszeug zulegen, um wieder aufzustehen, wenn ich falle. Aber auch da komme ich wieder, der erste Schritt fängt bei mir selber an. Und da ist es in erster Linie, finde ich, Entschiedenheit. Also ich will nicht liegen bleiben. Ich will das jetzt schaffen. Meine innere Klarheit und je mehr ich das quasi auch als alternativlos sehe, es kommt nicht in Frage, liegen zu bleiben, desto leichter fallen mir dann auch meine Werkzeuge ein, die ich dafür habe. Und die haben wir alle. Deshalb ist mir immer besonders wichtig, Stärken stärken. Also was habe ich für Stärken? Auf was kann ich mich verlassen? Was sagen auch andere? Mensch, du kannst doch das und das so toll. Und das Zweite ist natürlich, wir sind keine Einzelkämpfer, ich kann mir Hilfe holen.
Diese Fähigkeiten im Gegenwind zu bestehen, die brauchen wir ja jetzt im Moment auch alle eigentlich. Also denn wir haben ja stürmische Zeiten. Wie erleben Sie das im Moment, wenn wir den Gegenwind trotzen? Worauf kommt es da im Moment so an? Was ist Ihr Gefühl?
Ich glaube schon auch, dass wir uns einander zugestehen, dass wir auch Angst haben dürfen. Ich erlebe es immer wieder als wahnsinnig erleichternd, auch von Klienten, wenn die darüber reden dürfen, wenn die sagen dürfen, es macht mir gerade Angst oder ich bin gerade unsicher und ich finde das Leben gerade ganz furchtbar anstrengend. Das war doch mal so leicht. Weil ich glaube, das schafft etwas, was wir gerade mehr brauchen, als wir es lange Zeit gebraucht haben, nämlich Gemeinschaft. Wenn ich sehe, dass ich mit meinen Sorgen nicht alleine bin, dann hat sich an der Situation selber vielleicht noch nichts getan. Aber wir sehen, ach Gott sei Dank, es geht nicht nur mir so. Es ist so wie Hänsel und Gretel, die beide im dunklen Wald Angst haben und sich an der Hand nehmen und laut pfeifend da durchgehen, aber eben nicht alleine. Ich glaube, das ist momentan wichtiger, als es lange Zeit war.
Sagt Bettina Stackelberg, Coach und Autorin. Haben Sie vielen Dank für diese Einsichten in unsere Persönlichkeit in Sachen Gegenwind.
Sehr gerne.
HR Info. Himmel und Erde.
Der Wind, das himmlische Kind. Unser kleines Sonntagsthema bei HR Info, Himmel und Erde heute Morgen. Der Wind, ja, man sieht ihn nicht, man kann ihn gelegentlich spüren, man weiß nicht so ganz genau, wo er herkommt und wo er hingeht. Der Wind ist schlecht greifbar für uns und das schon seit Jahrtausenden. Deshalb wurde der Wind oft auch als eine Erscheinungsform des Göttlichen gesehen. Und deshalb durchweht er auch die ganze Bibel von Anfang an.
Schon in der zweiten Zeile der Bibel spielt der Wind die Hauptrolle. Die Erde war wüst und leer, heißt es dort, und über den Wassern schwebte die Geistkraft Gottes. Das hebräische Wort für diese Geistkraft heißt Ruach, ein lautmalerisches Schallwort. Ruach, das ahmt das Geräusch des vorbeipfeifenden Windes nach. Ruach, das heißt übersetzt Wind, Atem, Geist, Energie, Lebenskraft. Ein zentrales Symbol für Gott. Eine Kraft, die sich bewegt und anderes in Bewegung bringt. Ein Symbol für die Nähe Gottes. Wind kann man spüren, hautnah, aber man kriegt ihn nicht zu fassen, genauso wenig wie man Gott zu fassen kriegt. Rund 400 Mal taucht das Wort Ruach in der hebräischen Bibel auf. Es ist eine Kraft, die Tote auferweckt. Es ist die Kraft, die Propheten zum Reden bringt. Der Prophet Elia zum Beispiel macht, als er sich unter Lebensgefahr in einer Höhle versteckt, eine ganz eigene Erfahrung mit der göttlichen Windkraft.
Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen.
Und in diesem Säuseln hört Elia dann die Stimme Gottes. Ganz oft ist in der Bibel die Rede davon, dass ein Mensch von der Geistkraft wie im Sturm gepackt wird, dass sie auf ihn fällt, dass sie ihn antreibt, auch dass sie einen Menschen entrückt. Auch in den Berichten über die ersten Christen ist das der Fall, beim sogenannten Pfingstwunder zum Beispiel. Da überfällt die göttliche Geistkraft die Freundinnen und Freunde Jesu, die nach seiner Hinrichtung am Kreuz ziemlich verstört zurückgeblieben waren.
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.
Es ist übrigens interessant, dass aus der weiblichen göttlichen Geistkraft Ruach über viele Jahrhunderte erst das griechische Pneuma wird, ein Neutrum, und später der lateinische Spiritus, der Geist, männlich, in der theologischen Lehre von der Trinität der Heilige Geist. In der hebräischen Bibel wird demgegenüber mit dem Wort Ruach außer dem göttlichen Windhauch speziell der heftige, erregte, hörbare Atem bezeichnet. Zum Beispiel das heftige Atmen einer Frau bei der Geburt, aber auch das erleichterte Aufatmen, wenn das Kind dann endlich geboren ist. Denn der Windhauch der göttlichen Geistkraft erschafft Leben, schafft Raum, Weite und Offenheit.
Gott kommt im Wind. Die Bilder vom Wind in der Bibel. Lothar Bauerochse hat das mal für uns zusammengestellt. Der Wind ist ja eine äußere Angelegenheit, aber letztlich kann man auch Persönlichkeiten als windig beschreiben. Das ist dann eine eher ungünstige Beschreibung, aber ganz ernst gibt es dann auch die Persönlichkeitsmerkmale, die man zum Beispiel in Windtypen findet. Und zumindest wenn man der Ayurveda-Tradition folgt, der traditionellen indischen Heilkunst, dann gibt es dort tatsächlich Wind- bzw. Lufttypen. Jutta Nieswand hat eine Ayurveda-Praxis auf der Suche nach solchen Windtypen besucht.
Gabriele Günster trägt ihr langes, rotes Haar offen. Ihre grünen Augen schauen munter durch ihre runde Brille. Ganz aufrecht sitzt sie in einem Korbstuhl, während sie erzählt, was sie vor allem ausmacht.
Ich bewege mich gerne. Ich tanze und mache sehr viele Sachen, auch mit den Händen.
Dabei gestikuliert sie eifrig mit den Händen, als wollten die mit ihren Worten mittanzen. Ihr gegenüber sitzt Monika Knipp, Ayurveda-Gesundheitsberaterin in Frankfurt. Sie sagt, das ist charakteristisch für Vata, also dem Wind- bzw. Lufttypen in der traditionellen indischen Heilkunst Ayurveda.
Vata ist immer gerne in Bewegung, kann nicht lange still sitzen, hat ständig neue Ideen und ist sehr flexibel, neugierig, fantasievoll.
Beweglich also nicht nur körperlich, sondern auch auf geistiger Ebene. Gabriele Günster kennt das gut.
Ich bin manchmal dann so, dass ich so hüpfe. Dass ich fahrig werde und dass ich bestimmte Dinge nicht zu Ende führe.
Da lässt dann auch mal gern die Konzentration nach. Nicht aus Desinteresse, erklärt Gesundheitsberaterin Monika Knipp, sondern weil diese Typen gedanklich schnell woanders sind. Grundsätzlich geht Ayurveda von den 5 Elementen aus, also Erde, Wasser, Feuer, Raum und Luft bzw. Wind.
Diese 5 Elemente werden zusammengefasst in die 3 Bioenergien genannten Doshas. Und das sind Vata für Luft und Raum, Pitta für Feuer hauptsächlich und Wasser und Kapha für Erde und auch Wasser.
Und diesen 3 Typen werden die Menschen zugeordnet. Der Wind- bzw. Lufttyp ist gerade in unserer Kultur weit verbreitet und fühlt sich wohl in lebendiger Umgebung.
Es sollte viel Regelmäßigkeit ins Leben einbauen, was für den Vata-Menschen auch schon eine große Herausforderung ist.
Es geht also darum, sich immer wieder zu erden, sagt Monika Knipp, sich zu beruhigen. Das geht auch mit Meditation, Yoga, Massagen oder Spaziergängen und mit der richtigen Ernährung, wie einer warmen Suppe oder Getreidebrei. Gabriele Günster hat da ihre eigene Methode, sich zu erden.
Dann tue ich die Füße auf die Erde, atme tief ein und aus und ja, versuche so ganz ruhig zu werden und in mich hineinzuhören.
Die ayurvedische Typenlehre: Ich bin ein Windmensch. Zum Abschluss der Sendung möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter kurz vorstellen. Da bekommen Sie Hinweise auf die Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in allen Hörfunkwellen und im hr-Fernsehen alle 14 Tage. Das Abonnement geht einfach. Sie gehen auf die Internetseite hr.de/religion und tragen dort Ihre Mailadresse in das Formular ein. Und das war hr Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen, geruhsamen Sonntag und vor allen Dingen natürlich Gesundheit in diesen stürmischen Zeiten des Coronavirus.